Moin Moin aus Wien. Ja, so, wir haben es eigentlich eben schon mal aufgenommen und da habe ich mich natürlich verhaspelt und gesagt Moin Moin aus Hamburg und da haben die Jungs dann hier aus dem Off gleich geschrien, das ist doch falsch, kann doch nicht sein. Wir befinden uns in Wien, Netoprofi meets Rapid Science, die erste Aufnahme, die wir jetzt zusammen machen und nicht übers Internet. Und Profis, wie wir sind, oder halt auch nicht, oder wir wollen uns über Apple beschweren, nehmen wir das Ganze jetzt mit einem Mikrofon auf, statt mit drei Mikrofonen. Wir haben alle unser Mikrofon mitgenommen, haben es aber nicht hinbekommen, drei Mikrofone zu installieren auf einem Computer. Deswegen werden wir heute das Mikrofon rumreichen. Deswegen seid ein bisschen nett. Nehmt es uns nicht krumm, wenn es mal ein bisschen kratzt, kreischt oder irgendwie ein dumpfer Ton erscheint. Ja, die Herren haben sich hier eingefunden. Ja, der Thomas sitzt hier nackend. Ja, eine Hose hat er noch an, ja, weil wir gerade die Fenster zugemacht haben, weil das sonst zu laut wäre. Hat er instant sein T-Shirt ausgezogen. Ja, und Simon ist auch da, nach einer sehr, sehr langen Anreise mit der Deutschen Bahn. Ja, wir machen hier keine Werbung für die Deutsche Bahn, fahren nie mit der Deutschen Bahn. Und werden jetzt die erste Episode aufnehmen. Ja, hier werden wir uns live sehen. Ne? In dem Sinne, reich mal das Mikrofon rum. Thomas, geht's dir gut? Wie ist die Körpertemperatur?
Also, mir geht's sehr gut. Wir haben nicht so lange gebraucht wie Simon, hierher zu kommen. Simon, wie lange war es? 15 Stunden? Ungefähr. Man hört Simon eh nicht. Er wird es gleich erzählen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Und ja, Arne hat hier alle Fenster zugeschlossen. Das heißt, es wird hier gleich richtig, richtig warm, weil wir alle Hitze ausstrahlen. Und ich warte nur darauf, bis es anfängt zu laufen.
Alright, Simon, gib mal ganz kurz wieder, welche Tortur du hinter dir hast.
Okay, also direkt vorneweg, keine Empfehlung, nicht mit der Deutschen Bahn fahren. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr so eine Langstrecke gefahren, aber das gestern war definitiv mein Highlight. Ja, ich habe insgesamt, ich bin ursprünglich um 6 los, dann ist der erste Zug direkt schon mal ausgefallen. Also es war ein perfekter Start in den Tag. Und ja, dann letzten Endes, hier war ich um 9, also abends, ja, nicht morgens, das wäre schön gewesen. Ja, aber ich bin froh, hier zu sein, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich freue mich jetzt auf die Episode und dann natürlich später auch auf ein schönes Training. Ganzkörper haben wir gesagt, ne? Waden, genau, Wadentraining heute. Ja, also es wird ein guter Tag.
Alright, dann starten wir mal gleich rein in die Materie, die ihr entsprechend vorbereitet habt. Diesmal weiß ich tatsächlich gar nicht, worum es geht. Ist schon ein paar Tage her, dass wir so eine Episode aufgenommen haben. In gewohnter Manier würde ich sagen, der Thomas haut mal einen raus und dann gucken wir, was wir draus machen.
Dann reich mir mal das Mikro rüber. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also meine Studie heißt Hip Thrust and Back Squat Training Elicits Similar Glute Muscle Hypertrophy and Transfer Similarly to the Deadlift. Also, unschwer zu hören, es geht um Squats und es geht um Hip Thrust, es geht um Hypertrophie, Kraft und EMG, wobei ich ehrlich gesagt nur auf Hypertrophie und ganz bisschen EMG eingehen werde. So eine ähnliche Studie gab es schon mal 2020 von Barbalo et al. Zu der Studie und zu den Autoren muss man aber sagen, dass die überführt wurden zu bescheißen bei etlichen Studien. Ich glaube, es waren 7 oder 8 Studien insgesamt. Deswegen konnte man diese erste Hip Thrust versus Squat Studie nicht so wirklich ernst nehmen. Aber trotzdem, in der Studie haben die Squats, ja, sie waren deutlich überlegen gegenüber den Hip Thrust. Das wird jetzt in der neuen Studie, die ich jetzt vorstelle, von Plotkin et al. 2023, nicht ganz so der Fall sein. Auf jeden Fall, der Ablauf und Aufbau der Studie, die ich jetzt vorstelle. Wir hatten 34 männliche und weibliche untrainierte Probanden, die in 2 Gruppen unterteilt wurden. Trainiert wurde 2-mal pro Woche für insgesamt 9 Wochen. Eine Gruppe trainierte nur Squats, die andere trainierte nur Hip Thrusts. Das fand ich schon mal sehr lobenswert. Nichts zusätzlich und außerhalb der Intervention sollte zumindest nicht trainiert werden. Alle Trainingseinheiten fanden unter Aufsicht statt, was auch schon mal sehr, sehr gut ist. Pro Woche wurden 3 bis 6 Sätze absolviert. Woche 1 3 Sätze, Woche 2 4, Woche 3 bis 6 5 und Woche 7 bis 9 6. Mit 8 bis 12 Wiederholungsmaximum sozusagen. trainiert wurde bis Volitional Failure. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erklärt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Volitional Failure heißt so viel, dass die Probanden dann aufgehört haben, wenn sie quasi nicht mehr konnten oder der Meinung waren, nicht zu können. Das ist kein konzentrisches Muskelversagen, wo die letzte Rep sich tatsächlich nicht mehr bewegt hat. Also es kann sein, dass es nicht wirklich Failure war. So. Aber ich bin mir sicher, dass unter Aufsicht war, dass sie gepusht wurden und trotzdem sehr viel gegeben haben und rausgeholt haben. Die Satzpausen betrugen 2,5 Minuten. Zu den Ergebnissen. Man fand keine signifikanten Unterschiede für die Glutes. Hip Thrust 15% hypertrophiert, Squats 14%. Der untere Glutbereich, für die, die sehr, sehr spezifisch trainieren, war in beiden Gruppen der Bereich, der am stärksten hypertrophiert hat. Wenn man sich die Bereiche unten, Mitte, oben anguckt, zwischen den Übungen, war es so, dass die Hip Thrusts immer so ein bisschen besser waren. Ja? Also wenn der unterste Bereich bei den Squats um 14% hypertrophiert hat, war es bei den Hip Thrusts immer so 1-2% mehr. Ja? Ich habe nicht mehr leider die genauen Daten, ich habe hier nur so ein Balkendiagramm. Ich erspare es euch, aber die Hip Thrusts waren immer so ein ganz kleines bisschen besser. Im Gluteus Medius und Minimus zeigten beide Gruppen keine nennenswerte Hypertrophie. Hip Thrust haben hier 3% gegained, Squats 1%. In den Hamstrings haben die Hip Thrust 1% gegained und die Squats 3%. Also genau umgekehrt sozusagen. Aber es war nicht signifikant von Prä- zum Posttest oder auch irgendwie zwischen den Gruppen. Dann zum Quadrizeps. Wenig überraschend, die Squat 13% gegained, Hip Thrust 7% und hier war die Squat auch signifikant stärker. Ebenfalls in den Adduktoren signifikant stärkere Gains für die Squat, 10%, Hip Thrust 4%. Ich denke, wenn man sich das Bewegungsmuster anguckt und guckt, wie viel Hüftflexion oder Beugung die Gruppen gegangen sind, macht das auch irgendwo Sinn. Neben Hypertrophie, hatte ich ja schon gesagt, wurde zum Beispiel auch EMG gemessen. EMG wird ja sehr gerne oft herangezogen, um zumindest so grobe Richtwerte zu haben, wie könnte eventuell auf was hypertrophieren. Hier war es tatsächlich so, dass die Hip Thrust signifikant stärker, also ein signifikant stärkeres EMG-Signal hatten, es aber im Grunde nicht wirklich in mehr Hypertrophie resultiert ist sozusagen, aber auch nur in den Glutes. Aber hier macht es auch Sinn, oft ist es bei EMG so, dass verkürzte Positionen, die dann auch noch beladen sind, so wie es beim Hip Thrust der Fall ist, ein stärkeres EMG-Signal haben. Ja, das ist zum Beispiel so eine Schwäche oder eine Sache, die man bei EMG auf jeden Fall im Auge haben sollte. Zu den Anmerkungen, ich denke, die liegen mehr oder weniger auf der Hand. Ich denke, Hip Thrust und Squats sind eine gute Wahl für eure Glutes, um sie zu hypertrophieren. Also ihr könnt ihr beides nutzen, um wirklich gute Gains zu machen. Die Squat ist sicherlich die bessere Übung für Allround-Muskelwachstum. Ich denke, auch das ist wenig überraschend. Also wie die Amis sagen würden, best bang for your buck bringt auf jeden Fall die Squat. Wenn es sehr, sehr spezifisch und isolierter, sage ich mal, für die Glutes sein soll, dann macht es vielleicht Sinn, die Hip Thrust auch einfach mit einzubinden, weil es sonst nicht viel abwirft an Gains. Also wer das wünscht, kann es natürlich machen. Wer sich wünscht, mehr Minimus- und Medius-Hypertrophie zu erzeugen, der sollte mit Sicherheit noch irgendeine Art von Abduktion in sein Training mit einbauen, weil die zwei Übungen haben gezeigt, dass sie nicht besonders gut sind. Und ja, vielleicht noch eine letzte wichtige Sache, was oft übersehen wurde bei der Studie in meinen Augen, ist diese ewige Thematik in den letzten Wochen, lange Muskellängen versus kurze Muskellängen. Hier kann man sagen, die kurze Muskellänge, also die Hip Thrust, hat zumindest in den Glutes wirklich genauso gut hypertrophiert, wenn nicht sogar minimalst besser als die Squats. Die Squats, ganz klar die Übung, wo in einer lang gedehnten Position trainiert wird. Und ich denke, das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Glutes zumindest in dieser Studie unter diesen Voraussetzungen nicht wirklich von langen Muskellängen hypertrophiert haben. Genau, das war's. Ich bin ganz leicht am Schwitzen, weil es hier warm ist, aber ja. Habt ihr Fragen?
Alright. Ja, aber das hast du doch richtig schnell hier rausgehauen. Ich sehe keinen Schweißtropfen auf der Stirn. Doch so ein bisschen. Ganz leicht am Bart. An der Oberlippe. Ja, interessant wieder. Fragen eigentlich nicht. Ich finde es jetzt auch nicht, es hat mich jetzt nicht maximal verwundert, die Ergebnisse. Weil, wie soll ich das sagen? Was mich gewundert hat, genau, ist ja, dass tatsächlich mehrere Leute jetzt wahrscheinlich gedacht hätten, genau, dass wieder der Hip Thrust relativ schlecht abschneidet für die Glutes, weil wir keine Dehnung haben. So, das hat mich jetzt schon interessiert. Aber wundert mich halt auch nicht, weil da kann ich immer jetzt so als hier nicht Science, auf jeden Fall kein Titel, ja, also Science-Mensch, es gibt halt so Übungen, wo ich immer sage oder immer so, wie soll ich das sagen, dazu tendieren würde, dass die sich einfach nicht stimulativ anfühlen oder einfach nicht nach Wachstum anfühlen. So, ne? Und das ist so ein bisschen, ein Hip Thrust fühlt sich für mich nicht nach maximalem Wachstum an. Thomas, wie du schon gesagt hast, ne? Also da werden nicht alle Anteile so richtig beackert aus meiner Sicht. Und von daher bleibt wahrscheinlich wieder das Resümee zu ziehen, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, alles mit einzubringen, um halt maximal dort zu übertrophieren, wenn das nun das maximale Ziel ist. Ne? Wahrscheinlich für die Damen am meisten interessant. Simon, hast du Fragen?
Fragen so direkt eigentlich keine. Vielleicht zwei Anmerkungen. Das erste, ich war sogar relativ erstaunt über die Quadrizeps-Zuwächse bei den Hip Thrusts. Also 7%, klar, immer noch deutlich hinter den Squats. Aber trotzdem ist es gar nicht so wenig. Also du kannst es vielleicht ein Stück weit beeinflussen, wie du die Hip Thrusts ausführst. Auch mit welcher Intention, wenn du gefühlt wie so eine Art Beinstrecker in den Boden reinmachst mit den Füßen, kannst du wahrscheinlich die Aktivität vom Quadrizeps erhöhen. Aber das hat mich ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Also hätte ich nicht damit gerechnet, dass es doch so hoch ausfällt. Und zum anderen, ich finde es eine sehr, sehr schöne Studie. Vor allem, wie du auch am Anfang gesagt hast, dass die wirklich einfach isoliert haben, entweder Kniebeugen oder Hip Thrusts machen lassen. Weil diese Studienergebnisse, klar, wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch sportwissenschaftliche Studien sind nicht super geeignet, um die jetzt 1:1 in die Trainingspraxis zu übernehmen, dass man sagt, da kam raus, ich soll, weiß nicht, 12 Sätze sind besser als 8, also mache ich überall nur noch 12 Sätze. So ein direkter Übertrag ist in aller Regel nicht möglich in die Realität oder zumindest nicht sehr sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz ist das so ein Ergebnis, wo man, finde ich, relativ schlüssige Ergebnisse rausziehen kann und damit auch besser jetzt in der Praxis informiert ist, so, hey, wenn ich vielleicht eher hier oder da hypertrophieren möchte, dann bietet sich vielleicht die eine oder die andere Übung an. Oder wenn ich vielleicht nur begrenzte Ressourcen habe, dann mache ich vielleicht lieber eine Kniebeuge als einen Hip Thrust, weil ich eben mehr Bang for your Buck mitbekomme. Also sehr schöne Studie, muss ich wirklich sagen.
Jetzt, wo du es angesprochen hast mit dem Quadrizeps, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die 7% in meinen Augen auch recht hoch ausfallen. Aber dass es Quadrizeps-Gains gibt, wundert mich jetzt nicht, weil ich glaube, jeder kennt es oder jeder kennt jemanden, der Hip Thrust macht und sagt, ich spüre es voll im Quadrizeps. Und wie du sagst, rein biomechanisch, je nachdem, wie man so ein bisschen in den Boden drückt und in welcher Position man ist, kann man definitiv einen großen Hebel auch fürs Kniegelenk erzeugen. Aber ja, ich meine, die Range of Motion, die ist jetzt halt auch nicht so überragend im Kniegelenk und alles. Deswegen gebe ich dir absolut recht, dass 7% im Quadrizeps gegaint wurden, finde ich ganz schön stark, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich hätte so erwartet, vielleicht so 2-3, so dass so ein bisschen was abfällt. Aber 7, gut, ja, doch, ne, finde ich schon krass. Also kann man ja echt fast als gute Quadrizepsübung hinzuziehen. Jetzt weiß man natürlich zum Beispiel auch nicht, wie wäre es zum Beispiel bei einem Pro gewesen oder bei einem Fortgeschrittenen, der wirklich gut Hip Thrust kann. Aber ich kann nur von mir sagen, ich bin wahrscheinlich kein Trainingsanfänger mehr. Und ich spüre Hip Thrust zum Beispiel auch sehr oft im Quadrizeps tatsächlich. Also ja, ich denke, hier kann es auch so unterschiedlich sein von Person zu Person, wie sie so ein bisschen aufgestellt ist mit ihren Beinlängen und so weiter. Dass es der eine vielleicht auch ein bisschen mehr spürt und der andere auch ein bisschen weniger. Oder zum Beispiel auch maschinenabhängig. Ne? Es gibt ja mittlerweile echt viele Hip Thrust Maschinen. Die gab es ja, hätte ich gesagt, so vor 5 Jahren wahrscheinlich. Oder vor 5 bis 10, sagen wir mal. Also da gab es keine Studios mit Hip Thrust Maschinen. Auf jeden Fall nicht. Das ist ja jetzt in der, jetzt hat Matrix, Hammer Strength, Nautilus und was auch immer. Also es gibt ja jetzt mittlerweile echt viel. Aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich zu Recht, weil ich meine, der Hip Thrust gaint gut für die Glutes. Von daher sollte das auf jeden Fall legit sein.
was man da halt wieder einbringen muss, ist halt wieder, was für Studien immer interessant wäre, haben wir, glaube ich, auch schon oft gesagt, wenn es dazu halt wirklich Bildmaterial geben würde aus der Intervention an sich, wo man sehen kann, wie die haben die Leute trainiert, wie war die Fußstellung, ne, so dass man das einfach mal sehen könnte. Da kann man wahrscheinlich, vielleicht hätte man vielleicht auch sagen können, okay, haben die vielleicht so standardisiert, aber man hätte vielleicht das ein bisschen abändern können, etc.
Also bei der Studie muss man dazu sagen, die war gesponsert oder finanziert von Brad Contreras, Glutguy, glaube ich, nennt er sich, und von Menno Henselmann und auch der Autor, also Plotkin. Das sind schon sehr, sehr gute und erfahrene Leute, auch aus der Praxis. Deswegen denke ich, auch ohne Bilder gesehen zu haben, dass die wahrscheinlich einen recht guten Job gemacht haben. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine auch, dass der Hip Thrust zum Beispiel beschrieben wurde in der Studie, dass die mit vertikalen Schienbeinen größtenteils gearbeitet haben und so weiter. Also schon so in die Richtung, wie wir es uns vorstellen würden zumindest. Deswegen glaube ich nicht, dass das komplett off war. Aber ganz sicher kann ich es dir letztendlich natürlich auch nicht sagen.
Ja, und da vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis. Ne? Wenn ihr es zu sehr im Quadrizeps spürt, kann man vielleicht auch ein bisschen über den Druck der Fußsohle darüber regulieren. Halt, ne? Wenn man ein bisschen mehr über die Ferse drückt, ist aus meiner Erfahrung heraus der Glut immer ein bisschen mehr möglich, hat mehr Möglichkeiten zu arbeiten, und wenn ihr natürlich ein bisschen mehr über die Fußballen drückt, dann vielleicht ein bisschen mehr der Quadrizeps. Vielleicht mal ausprobieren, falls da dann noch was fehlt. Oder einfach Splitsquats machen. Die Essenz der ganzen Diskussion war am Ende. Ja? Oder macht einfach Splitsquats. Damit haben wir, glaube ich, das Thema abgehakt. Perfekt. Simon, was hast du Schönes für uns heute? Moin Moin aus Hamburg nochmals, Arne hier. Ich unterbreche kurz, um dich auf unseren Coaching-Service aufmerksam zu machen. Wenn du schon des Längeren über ein Coaching nachdenkst und deine Resultate nicht den entsprechen, was du an Zeit und Energie einsetzt, dann klick auf den Link in der Beschreibung und wir bringen deinen Fortschritt auf das nächste Level. Sichere jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Ich freue mich, von dir zu hören.
Also, dann mache ich direkt weiter. Ein ganz anderes Thema und vielleicht auch ein Thema, wo man nicht so diesen super direkten Übertrag in die Praxis sieht. Oder schon, aber man bekommt nicht quasi so eine mehr oder weniger Anleitung, wie man es übernehmen könnte. Anyways, die Studie, die ich heute mitgebracht habe, nennt sich New Perspectives in Resistance Training Periodization, Mixed Session versus Block Periodized Programs in Trained Men, von Bartholomei und Kollegen aus dem Jahr 2023, also ganz aktuell. Vielleicht vorneweg für die Periodisierung vielleicht mal gehört haben, aber nicht so ganz genau wissen, was es ist. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen, weil man dann eine eigene Episode drehen könnte, aber Periodisierung ist letzten Endes nichts anderes als die Planung und Strukturierung von Training in verschiedene zeitliche Abschnitte, in denen dann Trainingsvariablen wie Intensität oder Volumen und Co. verändert werden. Das ist eigentlich die ganz grobe Definition von Periodisierung. Man macht im Laufe der Zeit irgendwas anders im Training. Und da gibt es dann innerhalb der Periodisierung verschiedene Modelle wie Blockperiodisierung oder lineare Periodisierung, wo dieser Ansatz einfach unterschiedlich verfolgt wird. Anyways, das so als ganz kurze Einführung. Also, Bartholomei, brandneue Studie, die einen eher klassischen Periodisierungsansatz, also die Blockperiodisierung, mit einem gemischten Periodisierungsansatz vergleicht. Wie genau das aussieht, da gehe ich gleich noch drauf ein. Also, was hat man gemacht? Es wurden insgesamt 22 männliche trainierte Probanden rekrutiert. Trainiert, glaube ich, ist auch durchaus rechtfertigt, weil die Probanden hatten im Schnitt 7 Jahre Trainingserfahrung, also wirklich relativ viel, wobei sie in den letzten 3 Jahren mindestens 3-mal pro Woche trainiert haben. Die Kraftwerte spiegeln das auch so einigermaßen wider. Also das durchschnittliche Kniebeuge One Rep Max lag bei 140 und das durchschnittliche Bankdrück One Rep Max bei 110 Kilo. Also jetzt sicherlich keine Profis, aber auch keine Leute, die jetzt seit einem Monat im Gym aktiv sind. Was hat man gemacht? Man hat jetzt diese 22 Probanden in 2 Gruppen eingeteilt. Es gab einmal eine Mixed Periodization Gruppe. Die haben 10 Wochen lang trainiert und die haben innerhalb einer Trainingseinheit Elemente für die Schnellkraft, für Kraft und für Hypertrophie abtrainiert. Und dann gab es eine Block-Periodization-Gruppe. Sie haben ebenfalls 10 Wochen lang trainiert, wobei hier der Fokus immer für mehrere Wochen, also quasi für insgesamt gab es 3 Blöcke im Laufe dieser 10 Wochen, für mehrere Wochen immer auf eine Qualität gelegt wurde. Also zum Beispiel war es jetzt hier so, dass die ersten 4 Wochen lang der Fokus auf einem Hypertrophie-Training lag, dann die nächsten 4 Wochen auf der Steigerung der Maximalkraft und die letzten 2 Wochen auf der Steigerung der Schnellkraft. Okay, das heißt, bei dem einen hat man im Prinzip während der gesamten 10 Wochen immer alles trainiert und bei der Block-Periodization-Gruppe wurde, wie gesagt, immer blockweise jede Qualität eine Zeit lang trainiert und dann zur nächsten weitergewechselt. Beide Gruppen haben insgesamt 5-mal pro Woche trainiert und dementsprechend gab es auch kein weiteres Training abseits von der Studio. Zumindest war es mal angegeben, aber ich denke nicht, dass die jetzt noch ein 6. oder 7. Mal eigenständig ins Gym gegangen sind. Was wurde gemessen? Am Anfang und nach 10 Wochen wurden gemessen die Muskeldicke in Brust, Trapez, Bizeps, Vastus lateralis und Vastus medialis, dann das One Rep Max in der Kniebeuge und im Bankdrücken. Die isometrische Kraft wurde gemessen im Bankdrücken und am Beinstrecker. Dann gab es für die Schnellkraft noch einen Bench Press Throw, also wie der Name im Prinzip sagt, ist es eine Art Wurf beim Bankdrücken, mehr oder weniger, und ein Counter Movement Jump und die subjektiv empfundene Anstrengung der Einheiten. Das waren die Variablen. Die Ergebnisse. Erstmal relativ wenig verwunderlich. Insgesamt haben die Probanden beider Gruppen ihre Leistung bei fast allen dieser gemessenen Parametern gesteigert oder zumindest mal erhalten können. Es gab aber ein paar Ergebnisse, bei denen die Mixed Periodization Gruppe signifikant besser abgeschnitten hat als die Leute in der Block Periodization Gruppe. Und das war zum einen das Bankdrück One Rep Max, die Zunahme der Muskeldicke in Brust und Vastus lateralis und insgesamt die Zunahme der fettfreien Masse. Die Probanden in der Block-Periodization-Gruppe hatten nur ein signifikant besseres Ergebnis als die Leute in der Mixed-Periodization-Gruppe und das war der Counter-Movement-Jump. Also vielleicht nochmal so ein paar Ergebnisse in Zahlen, um das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen, von was für Unterschieden wir da sprechen. Zum Beispiel beim Bankdrücken stieg in der Mixed-Periodization-Gruppe das One Rep Max von 110 gerundet auf 120 Kilo und in der Block-Periodization-Gruppe von 111 auf 114 Kilo. Ähnlich bei der Kniebeuge, auch wenn das Ergebnis nicht signifikant war. In der Mixed-Periodization-Gruppe ging es von 142 Kilo auf 155 Kilo und in der Block-Periodization-Gruppe von 143 Kilo auf 148 Kilo. Eben mal so ein paar Zahlen, womit das ein bisschen greifbarer wird. Also, kurzes Fazit. Letzten Endes, beide Ansätze sind sinnvoll, wenn man Maximalkraft oder Muskulatur erhöhen möchte. Die regelmäßigere Variation von Trainingsvariablen, wie es jetzt hier bei der Mixed Periodization der Fall war, hat aber so ja leicht die Nase vorn, wenn es um Steigerungen von One Rep Max und Muskelhypertrophie geht. Wie gesagt, beide sind am Ende des Tages aber in Ordnung. Genau, das war im Prinzip eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Vielleicht noch eine abschließende Anmerkung. Wenn man jetzt in die Trainingspraxis schaut, dann findet man da aber eigentlich sowieso relativ wenig sehr puristische Trainingsansätze. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Blockperiodisierung ist in aller Regel immer auch durchmischt mit einem gewissen wellenförmigen Ansatz. Also sprich, wo man jetzt, nehmen wir mal eine Hypertrophiephase für, egal ob das jetzt ein Powerlifter ist oder ein Bodybuilder, der wird sehr unwahrscheinlich jetzt für 6 oder 8 Wochen lang bei jeder Übung immer exakt das Gleiche machen. Selbst da wird es vielleicht, wenn man eine bestimmte Übung, gehen wir mal ins Powerlifting, wenn man vielleicht 3 oder 4 Mal die Woche Bankdrücken macht, dann wird man sehr unwahrscheinlich 4-mal die Woche 4-mal 10 im Bankdrücken machen, sondern macht vielleicht an einem Tag mal ein 4x10, am anderen Tag ein 5x8 und dann vielleicht nochmal ein 3x12 oder so. Und schon ist es eigentlich nicht mehr puristisch reine Blockperiodisierung, sondern im Rahmen dieser Blöcke hat man durchzogen gewisse wellenförmige Elemente. Und so ist es auch, finde ich, wie man es in der Trainingspraxis angehen sollte. Man kann schon von der Blockperiodisierung Gebrauch machen, aber man muss sich nicht immer nur ganz puristisch auf eines beziehen oder auch wenn man jetzt einen linearen Ansatz verfolgt, man muss nicht mit jeder Woche irgendwie, man startet mit 10er Reps und dann in 2 Wochen auf 9er und dann in 4 Wochen auf 8er, sondern man kann das auch alles so ein bisschen vermischen. Aber letzten Endes etwas mehr Variation im Training zu haben und mit den Variablen so ein bisschen zu spielen, scheint sicherlich keine schlechte Idee zu sein und deckt sich auch größtenteils mit dem aktuellen Kenntnisstand generell zu diesem Thema, wo eigentlich einfach ein periodisiertes Training, vor allem in Bezug auf die Kraft, aber teilweise auch in Bezug auf Muskelhypertrophie, besser abschneidet, als wenn man einfach gar nichts verändert.
Sehr gute Studie, Simon. Eigentlich, Anne, du bist eigentlich immer zuerst dran.
Ja, mach.
Also machen. Ich finde es eine coole Studie. Ich will dich auch gar nicht mit Fragen löchern, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle könnte man auf jeden Fall sehr, sehr cool über gewisse Ergebnisse diskutieren. Erstens, was ich anmerken wollte, was mir aufgefallen ist, Hypertrophie in der Brust gemessen, das kommt gar nicht so oft vor, muss ich sagen. Als du es gesagt hast, die haben Hypertrophie in der Brust gemessen, hatten wir, glaube ich, in dem Podcast auch noch bei keiner einzigen Studie. Sehr, sehr selten, wollte ich nur mal anmerken. Und ansonsten, ich finde die Ergebnisse recht interessant, zumindest hier und da. Und ich denke, man könnte drüber diskutieren und sich sehr gut darüber austauschen. Weil du meintest ja zum Beispiel, die Mixgruppe hat ein bisschen besser hypertrophiert in der Brust, glaube ich. Und ich finde, wenn man sich die Konstellation anguckt, ich glaube, die haben zuletzt Hypertrophie-Block gemacht.
Die Mixed?
Ja, oder?
Nee, die Mixed waren ja gar nicht blockweise, die haben immer alle.
Ach so, Entschuldigung. Die Blockperiodisierung hat diesen Power-Block am Ende gemacht. Da hätte ich zum Beispiel schon mal gesagt, okay, die haben in der letzten Zeit eigentlich nur Schnellkraft trainiert. Vielleicht ist da die Hypertrophie hinten abgefallen, ja. Vielleicht sind die deswegen ein bisschen schlechter gewesen. Andererseits hat ja, glaube ich, die Mixed-Gruppe einen besseren Counter-Movement-Jump gehabt. Entschuldigung, ja genau, ich bringe es gerade alles durcheinander. Die Block hatte einen besseren Counter-Movement-Jump und die hat zuletzt das Power-Training gemacht. Würde für mich auch definitiv Sinn machen. Also ich denke, zumindest stellenweise lassen sich die Ergebnisse so ein bisschen erklären, was ich ganz cool finde, weil man kann es wiedererkennen, je nachdem, wie spezifisch auch am Ende so ein bisschen trainiert wurde. Dahingehend waren zumindest die Ergebnisse so ein bisschen besser in der jeweiligen Gruppe oder auch nicht besser, eher gesagt, weil es bezieht sich ja meistens eher auf die Blockgruppe, die entweder besser oder schlechter abgeschnitten hat. Was ich dazu noch sagen wollte, ich bin zufällig online über das wird eine Meta-Analyse oder ein Review von Zach Robinson sein. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hatte letztens diese Training to Failure Meta, wo gezeigt wurde, dass je näher du zum Muskelversagen kommst, es besser ist. Von dem wird, das ist noch nicht mal im Preprint oder sonst was, von dem wird so eine Analyse kommen, wo es genau darum geht, ob quasi eine feste Rep-Struktur besser ist oder eine gemixte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe hier auch quasi so eine Abbildung davon, falls du das gleich mal sehen möchtest. Da wird wahrscheinlich rauskommen, dass so ein Mixed-Ansatz mit verschiedenen Reps zu arbeiten in einer Einheit wahrscheinlich ein bisschen besser ist als, ich wollte sagen stumpfe Blockperiodisierung, aber als Blockperiodisierung. Genau, jetzt habe ich eigentlich schon. Ja, Simon, bitte.
Vielleicht noch, es ist hundertprozentig genauso, wie du sagst, dass die Leute in der Blockgruppe zuletzt diesen Powerblock gemacht haben, dass das, könnte ich mir auch gut vorstellen, die Ergebnisse schon mit beeinflusst hat. Und da vielleicht auch noch ein zweiter Punkt. Wenn man sich die Trainingsprogramme anschaut, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach ein Stück weit auch die Verteilung vom gesamten Trainingsvolumen war, die Ergebnisse so ein bisschen mit beeinflusst haben. Denn in der Blockperiodisierungsgruppe haben die während dieser ersten 4 Wochen Hypertrophie-Training haben die ein sehr, sehr hohes Volumen gemacht. Wohingegen die Mixed-Gruppe hat eben dauerhaft so ein, ich sag mal, in einem mittleren Volumenbereich trainiert. Also zum Beispiel bei der Blockperiodisierungsgruppe, Hypertrophiephase am Anfang bestand aus einem 10x10 pro Übung. bei einer RPI 9. Also, das ist schon ein ordentlicher Hammer. Und die hatten, okay, es waren zwar auch nur 3 Übungen, aber ich meine, es sind trotzdem dann immerhin 30 Sätze in einem Training. Ne? Nicht alles für eine Muskelgruppe, aber zum Beispiel für den Unterkörper. Ne? Es ist schon nicht ohne. Und je nachdem, wie die vorher auch trainiert haben, wenn die vorher halt, weiß nicht, 6 Sätze Quadrizeps oder so gemacht haben und jetzt auf einmal machen die irgendwie ein 10x10 bei einer RPI 9, das ist schon nicht ohne. Ne? Und von daher könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das ein Stück weit die Ergebnisse mit beeinflusst hat, weil es einfach too much war am Anfang und die Leute, die diesen etwas moderateren Ansatz gefahren sind, aber das halt dauerhaft, hatten einfach eine bessere Möglichkeit, um sich auch an den Reiz anzupassen.
Nur aus Interesse, du hast ja gesagt, die haben 5-mal trainiert pro Woche. Ja. Haben die immer, die haben nicht immer das Gleiche gemacht, weil du eben gesagt hast, Unterkörper oder Oberkörper oder hast du vielleicht auf dem Schirm, wie viel die ungefähr für einen Quadrizeps pro Woche gemacht haben?
30 Sätze.
Ja, 30 Sätze. Das ist natürlich schon sehr wahrscheinlich Overkill. Also wirklich Overkill.
Ja. Und da waren auch Kniebeugen dabei.
Okay. Nee, ihr habt, glaube ich, alles gesagt. Das ist jetzt nichts, was mir jetzt noch da aufgefallen wäre. Am Ende einfach immer. Es gibt sicherlich einfach Menschen, die, um da nochmal den menschlichen Aspekt, den individuellen Aspekt reinzubringen, die einfach Spaß haben auch an so einer ganz stumpfen Periodisierung. Also dem macht das einfach Spaß, das immer das Gleiche zu machen, lange das Gleiche zu machen. Ja, und das dann einfach dann zu wechseln. Ne?
Und vielleicht noch abschließender Kommentar. Ich finde, es ergibt eigentlich auch insoweit Sinn, zumindest wenn man sich jetzt mal auf die Hypertrophie bezieht, dass der Periodisierungsansatz keinen so riesengroßen Unterschied ausmacht. Weil letzten Endes, ich meine, wir wissen mittlerweile, man kann mit einer großen Bandbreite an Reps, bedeutet Intensitäten, trainieren, sofern man nahe oder bis zum Muskelversagen trainiert. Das heißt, ob du jetzt 10er Reps machst oder 6er oder 15er oder 20er, macht sehr wahrscheinlich keinen riesengroßen Unterschied. Wohingegen natürlich, wenn du jetzt auf einen 1-Rep-Max aus bist, macht es vielleicht mehr Sinn, auch etwas mehr zu variieren, vielleicht mal näher am 1-Rep-Max zu trainieren, mal weiter entfernt. Ja, also von daher das vielleicht als Abschlussanmerkung zu den Ergebnissen.
Nein, das war's. Ende, zack. Nein. Ja, haben wir doch, glaube ich, wieder zwei sehr, sehr unterschiedliche Thematiken gehabt, die wir da besprechen konnten. Und auch eine knackige Episode, ja, damit wir jetzt hier nicht schwitzen, denn wir, für die, die es jetzt Wochen oder Monate später hören, wir befinden uns hier am 2. September in Wien und ich glaube, heute wird es relativ warm, glaube ich, relativ schwül. Und wir wollen ja den Thomas hier auch nicht weiter quälen, denn wir werden jetzt auch noch eine zweite Episode aufnehmen mit einem Q&A, was ihr euch natürlich auch gerne gönnen könnt. In dem Sinne, habt ihr noch abschließende Worte? Freut ihr euch aufs Training heute?
Wir quatschen dann gleich nochmal im
Q&A. Ja, das beschnacken wir im Q&A. Das ist jetzt die Themenfolge. Ich schließe die Folge ab. Wie immer, gerne Feedback dalassen, das Ganze teilen mit möglichst vielen Leuten, damit es in den Umlauf kommt. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Episode wieder. Bis denne.